Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Heute mit Josephine Schulz. Schönen guten Abend.
Wir haben nämlich den ersten konkreten größeren Öffnungsschritt, jetzt mal von der Schule und Friseur abgesehen, mit einer Inzidenz verknüpft. Und dieses Stilbildende wünsche ich mir auch beizubehalten.
Das war Angela Merkel heute nach dem Treffen von Bund und Ländern. Der Lockdown wird verlängert. Bis mindestens 7. März bleibt mit kleinen Ausnahmen alles geschlossen. Kontakte bleiben weiter auf ein Minimum begrenzt. Wir berichten gleich über das Treffen und schauen noch mal genauer auf die Frage der Schulen und Kindergärten. Da gibt es nämlich keine einheitliche Linie. Neben den Corona-Maßnahmen gab es heute aber auch andere wichtige politische Entscheidungen. Die Koalition hat sich auf ein Insektenschutzgesetz geeinigt. Ein Kompromiss, mit dem Interessenvertreter nicht so richtig zufrieden sind. Außerdem sollen in Deutschland bald selbstfahrende Autos in den normalen Straßenverkehr dürfen. Und das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump geht weiter. Heute mit Argumenten von Anklage und Verteidigung. Auch das ist gleich Thema bei uns. Erstmal aber zu den Corona-Maßnahmen. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt mittlerweile unter 70 im Bundesdurchschnitt. Aber den politischen Entscheidungsträgern reicht das offenbar noch nicht, um zu sagen, der Lockdown kann gelockert werden. Vor allem die verschiedenen Virusmutationen spielen da natürlich eine Rolle, also die Angst davor, dass das die Ansteckungen dann nochmal zusätzlich antreiben könnte. Gleichzeitig hatten vor den heutigen Beratungen von Bund und Ländern aber auch immer mehr Menschen gefordert, dass es langsam mal eine Öffnungsperspektive bräuchte. Über die Ergebnisse des Treffens berichtet Panayotis Gavrilis.
Mehr als 5 Stunden haben die Länderchefinnen und Chefs mit der Kanzlerin diskutiert. Sie einigten sich darauf, dass der aktuelle Lockdown bis zum 7. März verlängert wird. Angela Merkel sorgt sich vor allem wegen der Virusmutationen. Die Zeitspanne zwischen jetzt und Mitte März sei existenziell, so Merkel.
Wir haben diese große Unsicherheit mit der Mutation, denn das muss man ganz klar sagen, sie wird die Oberhand gewinnen. Das alte Virus wird verschwinden. Wir werden mit einem neuen Virus leben. Und dieses neue Virus und sein Verhalten können wir noch nicht einschätzen. Und wenn wir nicht eine bessere Nachverfolgbarkeit bekommen, dann kann es ganz schnell passieren, dass wir wieder in ein exponentielles Wachstum kommen. Und deshalb müssen wir so vorsichtig sein.
Die Kanzlerin hätte eine Verlängerung des Shutdowns um 4 Wochen bevorzugt, konnte sich in diesem Punkt aber nicht gegen die Länder durchsetzen. Dafür gilt nun ein strengerer Richtwert für Lockerungen im Einzelhandel, für Museen, Galerien und für die Öffnung sogenannter körpernaher Dienstleistungsbetriebe. Sollte die sogenannte 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen für 3 bis 5 Tage stabil unter 35 gesunken sein, können die Länder Beschränkungen lockern.
Wir wollen alles tun, damit wir nicht in eine Wellenbewegung hoch und runter auf und zu kommen, sondern indem wir vorsichtig unsere Öffnungen und Lockerungen machen.
Bisher gilt eine Inzidenz von 50 als Orientierungswert. Er zeigt die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verteidigt den neuen Wert.
Da wird es sicher auch Kritik daran geben, weil man sagt, wieso wird eine neue Zahl jetzt etabliert? Das ist im Grunde genommen eine vorsichtige Benchmark ob der Mutation. Wenn die Tendenz so weitergeht wie bislang, wenn es so bliebe, ist diese Zahl im März nicht ausgeschlossen zu erreichen. Muss man ausdrücklich sagen.
Um Shoppingtourismus zu vermeiden, müsse es mindestens in den benachbarten Ländern eine Verständigung geben, ergänzt Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz kündigt an, dass viele Bundesländer bereits im Februar Grundschulen und Kitas schrittweise öffnen werden. Nordrhein-Westfalen und Berlin zum Beispiel ab dem 22. Februar.
Und insofern war das allen Ländern sehr, sehr wichtig, auch da wieder ein Stück Perspektive zu bieten. Für die Kinder natürlich auch für die Eltern und nicht zuletzt auch für die Lehrerinnen und Lehrer auch wieder ein Stück Normalität und Planungssicherheit zu geben.
Wann Schulen und Kitas öffnen, ist ohnehin Ländersache. Auf ein bundesweit einheitliches Öffnungsdatum hat man sich nicht einigen können. Merkel hatte den 1. März bevorzugt und macht kein Geheimnis daraus. Sie konnte sich nicht durchsetzen.
Da ist es ganz einfach nicht möglich, dass ich als Bundeskanzlerin mich so durchsetzen kann, als hätte ich da ein Vetorecht.
Merkel kündigt an, dass Schul- und Kita-Personal früher als geplant geimpft werden soll. Dafür soll Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Änderung der Impfverordnung prüfen, also ob Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher aus Gruppe 3 in die 2. Prioritätsgruppe aufsteigen können. Merkel rechnet damit, dass noch vor der Sommerpause in den Bundesländern zumindest die erste Dosis gespritzt werden kann. Neben der schrittweisen Öffnung von Kitas und Grundschulen dürfen auch Friseursalons wieder aufmachen, unter strengen Hygienevorschriften ab dem 1. März. Warum dürfen sie nun früher öffnen als andere Läden? Laut Beschluss seien erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen, heißt es, auf Friseure angewiesen.
Dass viele Menschen einfach da auch aus hygienischen Gründen Unterstützung brauchen, ähnlich wie bei der Fußpflege. Und deswegen haben wir gesagt, das ist nochmal ein besonderer Bereich.
Sie hat auch etwas mit für den einen Hygiene, aber ich glaube auch mit Würde zu tun in diesen schwierigen Zeiten.
Das Wirtschaftsministerium stand zuletzt in der Kritik, zu langsam Hilfen für Unternehmen zu ermöglichen. Aber nun können Unternehmen auf Geld hoffen. Ab sofort können sie die neuen Überbrückungshilfen 3 für die Zeit bis Juni 2021 online beantragen. Offen bleibt allerdings, wie es für Restaurants, Hotels, Clubs, Theater und Konzerthäuser sowie den Amateursport weitergehen soll. Im Beschluss ist lediglich die Rede davon, dass Bund und Länder weiter an der Entwicklung nächster Schritte der sicheren und gerechten Öffnungsstrategie arbeiteten. Das nächste Treffen soll am 3. März stattfinden.
Panayotis Gavrilis war das aus unserem Hauptstadtstudio. Und wir haben es im Beitrag schon gehört, die Schulen und Kitas waren wieder ein großes Streitthema. Da konnte man sich wieder nicht auf eine gemeinsame Linie einigen. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Udo Beckmann. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands Bildung und Erziehung. Herr Beckmann, hat die Runde da heute in Ihren Augen in diesem Punkt versagt?
Ja, ich finde es nach wie vor bedauerlich, dass es einfach nicht gelingt, dass man bundesweit bei vergleichbarem Infektionsgeschehen vor Ort sich auch darauf verständigt, welche Maßnahmen dann zu ergreifen sind. Und hier bleibt für mich auch weiterhin die Kultusministerkonferenz in der Pflicht, endlich die Indikatoren dafür zu definieren, wenn die Ministerpräsidenten das heute nicht geschafft haben. Wir haben einen föderalen Staat, ja, und Föderalismus hat auch seine Vorteile. Aber in solchen Situationen, wie wir jetzt sind, dann braucht es mit Blick auf Transparenz und Akzeptanz vergleichbare Vorgehensweisen.
Aber warum sollten die Ergebnisse konkret schlechter sein, wenn die Länder das je nach Lage vor Ort für sich entscheiden?
Das können die Länder ja auch. Sie können ja auch vor Ort entscheiden. Aber es ist doch kein Unterschied, wenn ein Infektionsgeschehen in Rostock und in München gleich ist, dann muss es doch ein bestimmtes Maßnahmenpaket geben, was dann greift. Und dann ist es egal, ob ich in München oder in Rostock bin. Das ist einfach erforderlich, dass es auch berechenbar ist, sowohl für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrkräfte, aber auch für die Eltern.
Wenn das so egal ist, ob man in München oder Schwerin ist, warum glauben Sie, konnten sich die Bundesländer dann nicht einigen? Warum ist das immer wieder so ein großes Problem?
Ich weiß nicht, warum das ein so großes Problem ist. Ich glaube, dass hier die einzelnen Ministerpräsidenten auch gerne jeweils eine besondere Rolle spielen wollen und vielleicht auch unterschiedlich, auch zum Teil unter wahltaktischen Gesichtspunkten an diese Aufgabe herangehen. Ich bedauere das nach wie vor sehr und wir fordern das eigentlich seit Beginn der Pandemie ein, dass hier endlich was passiert.
Einige Bundesländer haben jetzt schon gesagt, sie wollen im Februar wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren. Ist das für Sie zu früh?
Also für mich ist vor allen Dingen wichtig, dass man einsieht, wer Bildung so stark priorisiert, wie wir das jetzt in den letzten Tagen ja immer wieder gehört haben, der muss dann auch den Schutz des dafür zuständigen Personals priorisieren. Und das ist bisher während der ganzen Zeit in den meisten Fällen eben nicht passiert. Und von daher reicht es nicht zu sagen, wir wollen die Schulen wieder öffnen, weil das dringend erforderlich ist. Ja, das sagen wir Lehrkräfte auch. Die Lehrkräfte sagen auch, wir würden gerne wieder Präsenzunterricht machen, weil wir eben wissen, was es auch für die Schülerinnen und Schüler bedeutet, nicht nur vom Bildungsaspekt her, auch von den sozialen Aspekten her. Aber wenn man das dann will und wenn das dann so erforderlich ist, dann heißt das für mich auch, dass der Gesundheitsschutz für alle Beteiligten auch eine ganz hohe Priorität haben muss. Und dazu gehört zum Beispiel, dass so wie es heute diskutiert wurde, und das finde ich zum Beispiel einen positiven Effekt der heutigen Diskussion, dass die Lehrkräfte und die Erzieherinnen und Erzieher und das übrige pädagogische Personal in den Schulen dann in der Impfpriorisierung weiter nach vorne muss. Dann braucht man aber auch eine Ausweitung der Teststrategie. Dann braucht man eine Umsetzung eines umfassenden Hygienekonzepts. Und das sind nicht Einzelmaßnahmen, dass man das eine machen und das andere lassen kann, sondern das Ganze ist als ein Paket zu verstehen.
Aber dass die Lehrer jetzt wahrscheinlich in der Impfpriorität weiter nach oben rücken sollen, Das hatten Sie immer gefordert, aber das ist ja was, was jetzt nicht sofort sozusagen hilft, sondern dann frühestens ab April wahrscheinlich.
Ja, aber es ist ein gewaltiger Schritt nach vorne, weil bisher ist davon ausgegangen worden, dass das erst im Bereich des Sommers passieren würde. Jetzt hat sich die Kanzlerin heute dafür stark gemacht, dass das möglichst anders eingeordnet wird. Und vielleicht gibt es ja noch weitere Fortschritte, wenn mehr an Impfstoff auf dem Markt ist, was uns insgesamt in der Bevölkerung hilft. Deswegen habe ich ja auch gerade gesagt, es ist für mich ein Paket. Das Impfen gehört dazu, die Teststrategie gehört dazu und es gehört dazu, dass es ein umfassendes Hygienekonzept gibt, was sich zum Beispiel an den Leitlinien orientiert, die diese Woche die Bundesbildungsministerin vorgestellt hat.
Sie fordern bessere Schutzkonzepte für das Lehrpersonal. Nun ist es ja so, dass es viele Arbeitsbereiche gibt, die als so relevant eingeschätzt werden, dass sie weiter offen bleiben. Also Polizisten, Pfleger, Beschäftigte des ÖPNV, die arbeiten alle weiter. Müsste man nicht sagen, da müssten auch Lehrer mit dazu zählen. Schulen sind mindestens genauso relevant.
Wir weigern uns ja auch nicht, dass die Schulen in Betrieb genommen werden, sondern wir sagen nur ganz deutlich, wenn man das macht, dann müssen die Schutzkonzepte stimmen. Und wir wissen ja, dass die Politik ja auch von der freien Wirtschaft einfordert, dass bestimmte Schutzkonzepte eingehalten werden, was alles getan werden muss, damit die Beschäftigten in der Wirtschaft vor Ansteckungen geschützt werden. Und wir vermissen eben, dass die gleichen Politiker, die Dienstherren sind für die Lehrkräfte und für die Erzieherinnen und Erzieher, das in ihrem eigenen Bereich nicht so konsequent umsetzen.
Aber was glauben Sie, wo liegt da das Problem? Also zum Beispiel alle Lehrkräfte mit FFP2-Masken auszustatten, das dürfte ja eigentlich gar nicht so ein großes Problem sein, oder?
Das passiert ja sehr unterschiedlich. Das heißt, die Länder gehen mit dieser Ausstattung sehr unterschiedlich um. Das wissen wir. Und deswegen ist das für uns eben auch eine Grundforderung, eine Grundannahme, dass man die Lehrkräfte dann entsprechend mit einer hinreichenden Zahl an FFP2-Masken ausstattet. Wir haben konstatiert, dass das am Anfang, als die Pandemie kam, ja auch nicht möglich war, weil man ja selbst für das medizinische Personal nicht genügend entsprechende medizinische Masken zur Verfügung hatte. Aber jetzt, ein Jahr später, muss es zwingend erforderlich sein, dass solche grundsätzlichen Schutzausrüstungen umfassend und hinreichend zur Verfügung gestellt werden.
Der Schutz der Lehrer ist natürlich wichtig, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hat man die Schüler und Schülerinnen. Ihr Verband hat selbst immer wieder gewarnt, dass sozial schwächere Schüler abgehängt werden könnten. Heute gab es auch eine neue Studie, wonach jedes dritte Kind psychische Probleme aufweist. Muss man da nicht langsam sagen, diese Dinge wiegen möglicherweise schwerer als der Schutz vor Ansteckungen?
Also das eine tun und das andere nicht lassen, das meine ich damit. Also auf der einen Seite den Gesundheitsschutz umsetzen, so wie es erforderlich ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch das, was jetzt die Benachteiligungen durch die Schulschließungen bedingt, dass man die natürlich auch in den Blick nimmt. Und das haben wir ja auch getan. Wir haben unter dem Aspekt Kinder in Not ganz klare Forderungen an die Politik gestellt, was jetzt getan werden muss. Das heißt, wir brauchen Netzwerke für diese Kinder, bei denen eben nicht nur Schule sich drum kümmert, sondern dass wir hier Netzwerke bilden, die auch ressortübergreifend sind, um die Benachteiligungen, die entstanden sind, auszugleichen. Frau Karliczek hat ja auch ein Förderprogramm angekündigt von Bund und Ländern für 2021 und 2022, aber das wird nicht reichen. Das heißt, wir brauchen hier ein nachhaltiges Förderprogramm, um die Ungleichheiten, die entstanden sind, möglichst schrittweise ausgleichen zu können. Diese Kinder haben einen besonderen Anspruch darauf, dass sie unterstützt werden. Und da ist die Politik genauso in der Pflicht.
Soweit die Einschätzung von Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung. Besten Dank, Herr Beckmann, für Ihre Zeit und das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Beim Thema Auflagen für die Landwirtschaft, da kochen seit Jahren die Emotionen hoch auf allen Seiten, sowohl bei den Umweltschützern, die sich mehr Regeln zum Schutz von Klima und Umwelt wünschen, aber auch bei den konventionellen Bauern, die sagen, dass sie im Grunde jetzt schon kaum wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Und beide Seiten sind jetzt nicht wirklich zufrieden mit einem Gesetzentwurf zum Insektenschutz, auf den sich die Koalition geeinigt hat. Was dieser Kompromiss ganz genau vorsieht, das erklärt uns Caroline Born.
Seit Tagen protestieren Bauern gegen die schärferen Regeln beim Insektenschutz. So auch heute, während das Kabinett diese auf den Weg gebracht hat. Ein entsprechendes Aktionsprogramm war bereits 2019 beschlossen worden. Seitdem haben die Ressorts von Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner um die Umsetzung gestritten. Zwischenzeitlich hat sogar die Kanzlerin vermittelt.
Ich glaube, man kann zugeben, das hat alles ganz schön lange gedauert. Wir waren uns auch lange nicht so ganz einig. Mit den heutigen Beschlüssen haben wir gemeinsame Lösungen gefunden, die der Landwirtschaft und dem Insektenschutz eben gleichermaßen gerecht werden.
So die Umweltministerin, die für das sogenannte Insektenschutzgesetz zuständig ist. Ihre Reform sieht unter anderem vor, dass Biotope wie Streuobstwiesen für Insekten als Lebensräume erhalten bleiben. Auch die Lichtverschmutzung als Gefahr für nachtaktive Insekten soll eingedämmt werden. Außerdem beschlossen hat das Kabinett eine neue Verordnung zum Pflanzenschutz, bei der Klöckners Ministerium federführend war. Demnach soll der Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat zunächst stark eingeschränkt und ab 2024 ganz verboten werden. In Schutzgebieten sollen auch andere Pflanzenschutzmittel verboten werden. Ausnahmen gelten etwa für den Obst-, Gemüse- und Weinanbau. Denn, so Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, man müsse nicht nur Insekten schützen, sondern auch die Ernten. Das sei ein polarisierendes Thema.
Die einen gehen auf die Straße demonstrieren, weil sie so weitreichende Einschränkungen befürchten, dass ihre Arbeit nicht mehr möglich ist. Und andere gehen auf die Straße, weil es ihnen nicht weit genug geht.
Zu den einen zählt unter anderem der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied. Er bemängelt, dass der Insektenschutz durch Verbote durchgesetzt wird, anstatt durch Kooperation. Und warnt, dass viele Bauernfamilien ihre Existenzgrundlage verlieren könnten. Dies bestätigt eine junge Winzerin im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Mara Walz betreibt mit ihrem Vater ein Weingut im baden-württembergischen Ensingen. Ihre Weinberge liegen mitten in einem sogenannten FFH-Gebiet, das nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie als besonders schutzwürdig gilt.
Dort, wo unsere ganzen Weinberge stehen, das ist alles so ein Schutzgebiet. Wir dürften dort gar keine Pflanzenschutzmittel mehr einsetzen. Und ohne Pflanzenschutzmittel wachsen die Reben vielleicht noch ein bisschen, aber sie haben keine Trauben, weil die einfach von Krankheiten das Jahr über hinweggerafft werden würden. Keine Trauben, kein Wein, kein Weingut.
Der anderen Seite gehen die beschlossenen Maßnahmen angesichts des Insektensterbens nicht weit genug. Die Grünen kritisieren, dass es immer noch zu viele Ausnahmen und Schlupflöcher beim Pestizideinsatz gebe. Umweltorganisationen sehen das Vorhaben als einen ersten Schritt. Für bestimmte Schutzgebiete müssten kooperative Lösungen gesucht werden, bei denen Landwirte für den Insektenschutz honoriert werden. Johann Lüttke-Schwienhorst von der Aurelia-Stiftung.
Es besteht bereits die Möglichkeit, Pestizidanwendungen in FFH-Gebieten zu beenden, ohne wirtschaftlichen Nachteil der betroffenen Bäuerinnen und Bauern. Jetzt kommt es auf die Länder an, hier nachzulegen und Schlupflöcher zu schließen.
Die Länder müssen der Pflanzenschutzanwendungsverordnung noch im Bundesrat zustimmen. Das Insektenschutzgesetz kommt zunächst in den Bundestag.
Ein Kompromiss beim Insektenschutz, der Beitrag dazu von Caroline Born. Autonomes Fahren, das ist eine dieser Innovationen, bei der man das Gefühl hat, niemand hat so richtig danach gerufen. Die meisten Menschen finden das wahrscheinlich eher gruselig. Und trotzdem wird es kommen und wird wahrscheinlich irgendwann den Verkehr dominieren. Noch sind solche Fahrzeuge ohne Menschen am Steuer nicht Teil des ganz normalen Straßenverkehrs, aber nach Plänen von Verkehrsminister Andreas Scheuer soll sich das jetzt ziemlich zeitnah ändern und Deutschland soll dann damit zum internationalen Vorreiter werden. Nadine Lindner.
Schluss mit der Erprobungsphase, rein in den Regelbetrieb für führerlose Fahrzeuge, auch auf öffentlichen Straßen. Das ist das Kernanliegen des Gesetzes zum autonomen Fahren. Die Hoffnungen für die Zukunft sind groß. Ältere Menschen könnten mit fahrerlosen Shuttles zwischen Altersheimen und der Bushaltestelle pendeln. Auf dem Land könnte der Nahverkehr preiswerter werden. Kein Fahrer, keine Kosten. Und Parkhäuser könnten Platz sparen, weil sich Autos selbst ihren Abstellort suchen. Für CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer ist es ein wichtiges Zukunftsprojekt, das weltweit erste Gesetz, das das fahrerlose Fahren auf den Straßen regelt. Scheuer würde damit kurz vor Ablauf der Legislaturperiode einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag erfüllen. Gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer am Mittag:
Also da gehen wir einen nächsten wichtigen Schritt, nämlich weg von den Einzelfallgenehmigungen jetzt zu einem bundesweit einheitlichen Rahmen fürs autonome Fahren.
Zudem hoffe er, so Scheuer, auf einen Schub für die deutschen Autobauer.
Wir sind ja in einem Transformationsprozess der Automobilindustrie und das autonome Fahren ist pure Innovation für morgen.
Die wesentlichen Punkte des Gesetzes. Die Fahrzeuge sollen einer sogenannten technischen Aufsicht unterstehen, durch die sie jederzeit deaktiviert, also gestoppt werden können. Das können zum Beispiel Beschäftigte des Herstellers sein. Das Gesetz ist aber recht offen gefasst. In der Skala der Fahrzeugautomatisierung geht es um die Stufe 4, die zweithöchste.
Das heißt, die Stufe 4, da werden wir natürlich Fahrzeuge sehen, wo es natürlich noch einen Fahrer gibt, der eingreifen kann. Aber dann in der Zukunft wollen wir natürlich vollautonom fahren und das ist jetzt der wichtige Schritt dorthin.
Stand der Technik ist derzeit Stufe 2, das teilautomatisierte Fahren mit dem Einsatz von Assistenzsystemen fürs Überholen, den Spurwechsel oder das Bremsen. Bis zum Schluss war das Thema Datenschutz umstritten, vor allem mit dem SPD-geführten Justizministerium. Eine Evaluierung des Gesetzes in 2 Jahren soll auch die Belange des Datenschutzes berücksichtigen. Die Reaktionen aus der Opposition sind eher verhalten. Die Grünen fordern, dass bei autonomen Fahrzeugen vor allem der öffentliche, nicht der private Verkehr im Mittelpunkt stehen soll, so Stefan Gelper. Außerdem der Datenschutz.
Das BMVI wollte sehr umfangreich da auf die Fahrzeugdaten Zugriff haben und damit dann ließen sich zum Beispiel Bewegungsprofile bilden. Das ist zumindest die Befürchtung.
Ähnliches sorgt den FDP-Politiker Mario Brandenburg. Auch wenn er froh ist, dass es überhaupt einen zukunftsgerichteten Gesetzentwurf gibt, sagte er dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio.
Es wird nur gelingen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu erhalten, wenn sie der Souverän über ihre eigenen Daten bleiben und nicht zu Datenlieferanten degradiert werden.
Für die Verbraucher sieht der Verbraucherzentrale Bundesverband durchaus Chancen. Fahrerlose Busse könnten 24 Stunden am Tag verfügbar sein und so das Leben ohne eigenes Auto erleichtern. Auf der anderen Seite müssten viele Punkte noch geklärt werden. Da gehe es um Haftungs-, aber auch Datenschutzfragen. Nach der Kabinettseinigung geht das Gesetz zum autonomen Fahren noch in Bundestag und Bundesrat.
Informationen von Nadine Lindner. Und damit kommen wir zu weiteren wichtigen Themen dieses Tages in Kürze. Der Bundestag hat heute in einer Aktuellen Stunde über das Verhältnis zu Russland debattiert und die Opposition hat dafür gesorgt, dass sich auch der Vizekanzler Olaf Scholz dort kritischen Fragen stellen musste. Uli Haug.
Weil Grüne, Linke, FDP und AfD die Anwesenheit des Vizekanzlers forderten, musste sich Olaf Scholz aus den laufenden Corona-Beratungen im Kanzleramt ausklinken und an der Russland-Debatte teilnehmen. Insbesondere die Grünen kritisieren, dass Scholz im vergangenen Jahr der US-Regierung angeboten hatte, 1 Milliarde Euro in die Infrastruktur für Flüssiggas in Deutschland zu investieren. Wenn die USA im Gegenzug Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fallen lassen. Scholz selbst kam in der Debatte dann gar nicht zu Wort. Aber Außenminister Maas hat das Vorgehen der Grünen als scheinheiliges Spektakel bezeichnet. Er verwies darauf, dass sich der heutige Grünen-Chef Habeck als stellvertretender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein für den Bau eines Flüssiggasterminals in Brunsbüttel eingesetzt habe. Außenminister Maas hat zudem weitere Sanktionen der EU gegen Russland nicht ausgeschlossen. An der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 will Maas aber festhalten.
Das EU-Parlament hat über mehrere 100 Milliarden Euro Hilfsgelder in der Corona-Pandemie abgestimmt. Jetzt ist der Weg frei und die Gelder des Aufbauplans können dann bald fließen. Holger Beckmann.
Der Corona-Aufbaufonds für die EU hat jetzt auch grünes Licht vom Europäischen Parlament bekommen. Mit einer deutlichen Mehrheit sprachen sich die Abgeordneten dafür aus, die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität, Kernstück des insgesamt 750 Milliarden schweren Finanzprogramms, auf den Weg zu bringen. Im vergangenen Sommer hatten sich die Staats- und Regierungschefs aus den 27 Mitgliedstaaten auf einem 4-tägigen Krisengipfel nach langen Verhandlungen darauf verständigt und dabei auch beschlossen, dass die Europäische Union erstmals in ihrer Geschichte in großem Stil gemeinsame Schulden aufnimmt, um das zu finanzieren. Mit der Zustimmung des EU-Parlaments ist der Fonds zwar quasi auf dem Weg, allerdings müssen die Mitgliedstaaten noch ihre Investitionspläne für die Unterstützungsmilliarden nach Brüssel schicken. Das soll bis spätestens Ende April passieren. Denn wer Geld aus dem Fonds haben will, muss es in Zukunftsprojekte investieren. Klimaschutz, Digitalisierung oder in den Ausbau des Gesundheitswesens.
Es gab eine Reihe von Berichten, wonach der AstraZeneca-Impfstoff vor allem bei alten Menschen weniger wirksam sei. Die WHO empfiehlt den Impfstoff jetzt aber trotzdem auch für Menschen über 65. Dietrich Kallmeurer.
Zwar zeigten Studien aus Südafrika, dass der Impfstoff des schwedisch-britischen AstraZeneca-Konzerns weniger stark wirke, um milde Krankheitssymptome zu verhindern, doch gäbe es keine Hinweise darauf, dass das Mittel nicht vor schweren Verläufen von Covid-19 schütze. Das sagte bei einer virtuellen Pressekonferenz der Vorsitzende des Expertenrats der Weltgesundheitsorganisation Alejandro Gravioto. Und weiter, selbst dort, wo die südafrikanische Virusvariante vorkomme, gäbe es keinen Grund, den Impfstoff nicht einzusetzen. Die Impfspezialistin der Weltgesundheitsorganisation Kate O'Brien ergänzte, bei allen Impfstoffen sei es üblich, dass die Wirksamkeit bei relativ milden Krankheitsverläufen weniger deutlich sei als bei schweren Verläufen. Der WHO-Expertenrat besteht aus 26 Wissenschaftlern. Sie prüfen Studien und Angaben zu allen Impfstoffen und geben dann eine Empfehlung ab, ob und wie die Mittel eingesetzt werden sollen. Für die Corona-Impfstoffe der Hersteller BioNTech, Pfizer und Moderna gab es bereits eine solche Empfehlung. In Deutschland und anderen europäischen Staaten ist das Vakzin von AstraZeneca nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen. Der Grund? Es fehlen belastbare Daten für die Wirksamkeit bei älteren Menschen. Südafrika hatte seine Impfkampagne verschoben, weil der Impfstoff nicht umfassend gegen die dort entdeckte Corona-Mutante wirksam ist.
Nach dem Militärputsch in Myanmar gehen die Sicherheitskräfte dort mit Gewalt gegen die Demonstrierenden vor. Die Regierung von Joe Biden hat deshalb jetzt Sanktionen angekündigt. Thorsten Teichmann.
Nach Angaben der US-Administration hatte die Regierung von Myanmar bisher Zugriff auf Konten mit 1 Milliarde US-Dollar in den Vereinigten Staaten. Den Militärs soll das Geld nach dem Staatsstreich nicht zur Verfügung stehen, versprach US-Präsident Biden. Die Konten werden eingefroren. Die USA wollen aber unverändert das Gesundheitswesen in Myanmar und Gruppen der Zivilgesellschaft unterstützen. Präsident Biden appellierte. Er verlangte von den Militärs, dass sie festgenommene Demonstranten freilassen, ebenso wie die Politiker Aung San Suu Kyi und Win Myint. Doch allein können die USA offenbar nicht genügend Druck aufbauen, um die Militärs zum Einlenken zu zwingen. In der vergangenen Woche hat ein Sprecher des Außenministeriums eingeräumt, dass der weit überwiegende Teil der US-Hilfen gar nicht an die Regierung von Myanmar geht. Einige Militärs sind bereits bestraft worden wegen Menschenrechtsvergehen gegen die Volksgruppe der Rohingya. In der Krise berät die US-Regierung nach eigenen Angaben deshalb mit Staaten in Asien und Europa. Ob Washington konkret zur Lage in Myanmar auch schon Kontakt mit China aufgenommen hat, ist nicht bekannt.
In Polen haben zahlreiche private Medien gegen eine neue Werbesteuer protestiert, weil sie fürchten, dass dadurch die regierungsnahe Presse bevorzugt werden soll. Jan Palukat.
Kritiker sprechen von schwarzen Tagen für die Pressefreiheit in Polen und die Webseiten namhafter Privatmedien blieben heute Morgen denn auch buchstäblich schwarz bzw. zeigten Protestbanner. Und nicht nur die Webseiten. Auch die großen privaten Fernsehkanäle zeigten heute Morgen keine Morgensendungen. Radiosender spielten Dauerschleifen, einige Zeitungen machten mit. Der Protest richtet sich gegen eine geplante Reklamesteuer, die noch in der Vorbereitungsphase steckt. Sie soll Werbeumsätze neuer wie traditioneller Medien ab einer bestimmten Größe nach Regierungsangaben gestaffelt im Umfang von 2-15% besteuern. Das träfe besonders die US-Internetriesen, aber eben auch polnische Medien ab einer bestimmten Mindestgröße. In einem Protestbrief privater Medienhäuser war von einer Gesamtbelastung im Milliarden-Swati-Bereich die Rede. Auf der anderen Seite unterstützt der polnische Staat der Regierung nahestehende Medien, allen voran den nationalen Rundfunk, schon heute mit Milliardenbeträgen. Zudem befürchten Kritiker, dass ein mit Mitteln der geplanten Steuer gefüllter Fonds ausschließlich regierungsfreundlichen Medien zugutekommen wird. Regierungssprecher Müller kommentierte, es sei verständlich, dass Unternehmen keine Steuern zahlen wollten. Andere Länder erhöhen ähnliche Abgaben. Das Geld solle vornehmlich in den Gesundheitsschutz fließen.
Die Türkei hat einen neuen Militäreinsatz gegen die kurdische PKK im Nordirak begonnen und argumentiert dabei unter anderem mit angeblicher Terrorgefahr. Marion Senke.
Das türkische Verteidigungsministerium begründet den neuen Einsatz mit dem Recht auf Selbstverteidigung. Es habe Hinweise erhalten, dass die PKK aus dem Nordirak einen größeren Angriff plane. Unter dem Namen Adlerkralle 2 sind seit dem frühen Morgen F-16-Flieger im Einsatz in der irakischen Provinz Dohuk nahe der türkischen Grenze. Schon vor 2 Wochen hatten türkische Regierungsvertreter der irakischen Regierung angeboten, in der Gegend eine Operation zu starten, wenn der Irak die PKK dort nicht unter Kontrolle halten könne. Der türkische Staatspräsident Erdogan hatte betont, dass man auch plötzlich eines Nachts kommen könne. Beobachter in der Türkei gehen davon aus, dass die aktuelle Operation auch mit dem Regierungswechsel in den USA zusammenhängt. Bevor die USA unter der Biden-Administration wieder aktiver würden in der Region, wolle die Türkei dort selbst Fakten schaffen. Der aktuelle Einsatz schließt sich an die großen Luft- und Bodenoffensiven Adlerkralle und Tigerkralle vom Juni vergangenen Jahres an. Auch diese Einsätze wurden mit dem Recht auf Selbstverteidigung begründet. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages äußerte danach aber Zweifel, dass die Offensiven mit dem Völkerrecht vereinbar waren.
Und um jetzt 23.40 Uhr schauen wir noch auf den Tag an der Börse, heute mit Volker Hirt.
Friseure dürfen ein bisschen früher öffnen als der Rest. Die Deutschen freuen sich mit ihnen, aber die Börsenprofis schütteln ihre Mähne, denn das Friseurhandwerk ist nun mal keine Schlüsselindustrie. Um freudig in Aktien zu investieren, hätte aus Berlin in Sachen Corona-Strategie mehr kommen müssen, aber mehr war ja nicht erwartet worden. So tauchte der DAX nach dem Computerhandel ab um rund 0,6% und dabei blieb es auch nachbörslich. Es drückt aber nicht nur der anhaltende Lockdown, sondern auch das Impfchaos. In Großbritannien läuft's. Das stärkt sogar das Pfund Sterling und hieft die Währung auf ein 3-Jahres-Hoch. Aber auch der Euro gewinnt und steht wieder deutlich über 1,21 Dollar. Es steigt eigentlich alles außerhalb der Aktienmärkte. Die Ölpreise, Kupfer, Platin um über 6%, Gold auch ein bisschen. Alles Indikatoren für eine konjunkturelle Erholung, die an der Kursentwicklung der meisten Aktien zumindest heute vorbeiging. Hochtief minus 4%, Shop Apotheke, Delivery Hero, Wacker Chemie minus 3%. Aber es gab auch einen klaren Gewinner hierzulande, ThyssenKrupp. Die Nachfrage nach Autos steigt, somit auch die nach Stahl. Zum Jahresauftakt meldet Thyssen einen operativen Gewinn nach einem wahren Seuchenjahr mit über 1 Milliarde Verlust. Die Aktie legt um 6,5% zu. In den USA kletterte die Aktie von Twitter auf ein 7-Jahres-Hoch, obwohl die Meldung des Kurznachrichtendienstes einer Gewinnwarnung gleichkommt. Denn so hieß es, nach Corona, wenn man sich wieder in die Augen sieht, wird weit weniger gezwitschert. Aber der Werbeumsatz sei top, finden Anleger und auch immer mehr Partner finden Twitter gut. Die Aktie steigt um über 15%.
Volker Hirt hat das Geschehen an den Märkten zusammengefasst. Die Europäische Union musste in den letzten Wochen viel Kritik einstecken, was ihre Einkaufspolitik der Impfstoffe angeht. Meistens kam dann von Kommissionsvertretern die Rechtfertigung, dass man vieles noch nicht habe wissen können, als die Verträge geschlossen wurden. Also zum Beispiel, welche Impfstoffe eigentlich wann genau bereitstehen würden. Heute hat sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im EU-Parlament dazu geäußert und hat dann doch eingeräumt, dass einige Fehler passiert seien. Paul Vorreiter berichtet.
Es ist eine Mischung aus Mea Culpa und zuversichtlichem Blick in die Zukunft. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen beginnt ihre Rede auf Deutsch. Sicher kein Zufall, da ihr die heftigste Kritik aus Deutschland entgegenschlägt. Seit Dezember seien mehr als 17 Millionen Europäerinnen und Europäer geimpft worden, sagt von der Leyen, möchte damit hervorheben, dass in der EU das Impfen an Fahrt gewonnen habe. Ihre Behörde wolle am Ziel festhalten, dass bis Ende des Sommers 70% der Bevölkerung geimpft sind. Eine Taskforce kümmere sich um den Ausbau der Impfstoffproduktion. Künftig soll auch die EU-Arzneimittelbehörde EMA schneller an Daten klinischer Impfstofftests kommen. Gesundheitskommissarin Kyriakides arbeite an einem neuen Rechtsrahmen, um die Impfstoffe so rasch wie möglich zu untersuchen. Dennoch seien in der Vergangenheit Fehler passiert.
Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird. Wir müssen uns fragen, warum das so ist und welche Lehren wir daraus ziehen können.
Trotz dieser Versäumnisse verteidigt von der Leyen die gemeinsame Beschaffung und warnt vor den Folgen nationaler Bestellungen für Einheit der EU und Binnenmarkt. Auch sei es verantwortungsvoll gewesen, auf Sicherheit und Verlässlichkeit der Impfstoffe zu beharren. Die Industrie müsse jetzt aber liefern. Man brauche nun Vorhersehbarkeit, sagt von der Leyen. Den Transparenzmechanismus für Exporte von Impfstoffen, die in der EU produziert wurden, verteidigt die Präsidentin. Der soll nämlich sicherstellen, dass die EU ihren zugesicherten Anteil erhält. Dass dabei jedoch kurzzeitig Kontrollen zwischen Irland und Nordirland ins Auge gefasst wurden, bedauert von der Leyen als fehlerhafte Entscheidung.
the bottom line is that mistakes were made in the process leading up to the decision. And I deeply regret that.
Die Reaktionen fallen gemischt aus. Grünen Co-Fraktionsvorsitzendes Karl Keller unterstützt den europäischen Ansatz der Impfstoffbestellung, mahnt jedoch mehr Transparenz bei den Verträgen an und dringend eine schnellere Produktion, was zwar viel kosten werde und was auch hätte viel früher passieren müssen.
However, we must now look at the things that need to be urgently improved. And most importantly, we need to ramp up production. And not just by a little, but by a lot. And yes, that should have been done earlier. And yes, that costs a lot of money.
Auch der SPD-Politiker Udo Bullmann ruft zu einem größeren Kraftakt auf. Und er erinnert dabei an ein bekanntes Zitat des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi während der Eurozonenkrise.
Whatever it costs. Das ist die Messlatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lasst uns aussteigen aus dem Klein-Klein. Ich bin nicht hier, um die Kommission anzugreifen, aber ich bin auch nicht hier, um sie zu verteidigen. Ich will, dass wir Menschenleben retten und das ist die Diskussion, um die es gehen muss.
Fundamentalkritik kommt dagegen vom AfD-Politiker Jörg Meuthen.
Das eilig erlassene Exportverbot ist nichts weiter als der hilflose Versuch, das eigene Totalversagen noch irgendwie zu kaschieren. Die EU-Kommission, seien wir ehrlich, hatte nie eine Strategie und sie hat sie weiter nicht.
Für die linken Co-Vorsitzende Manon Aubry hat sich die EU-Kommission von den Pharmafirmen über den Tisch ziehen lassen.
La Commission doit rendre des comptes. C'est pourquoi?
Die EU-Kommission muss sich ihrer Verantwortung stellen. Deswegen fordert meine Fraktion Aufklärung zu diesem Desaster bei der Kommission.
Une commission d'enquête sur la responsabilité de la Commission dans ce désastre.
Als Konsequenz verlangt die linken Politikerin einen Untersuchungsausschuss.
Paul Vorreiter zur anhaltenden Kritik an der Impfpolitik der EU-Kommission. Nachdem in Italien mitten in dieser schwierigen Zeit die Regierung von Conte geplatzt ist, soll jetzt der ehemalige EZB-Chef und Goldman Sachs-Banker Mario Draghi eine Regierung bilden. Das gestaltet sich aber schwierig, vor allem weil jetzt die Fünf-Sterne-Bewegung ihre Unterstützung erstmal auf Eis gelegt hat. Jörg Seiselberg.
Das Video im Internetblog der Fünf-Sterne-Bewegung ist knapp 7 Minuten lang und keine gute Nachricht für Mario Draghi. Denn Beppe Grillo erklärt darin kurzerhand die ab heute geplante parteiinterne Online-Abstimmung zur Regierungsbildung für verschoben. An die Mitglieder der Fünf Sterne gewandt, sagt der Parteigründer und gelernte Komiker. Ihr seid diejenigen, die entscheiden, was wir machen, ob wir reingehen in die Regierung oder nicht, ob wir den einen oder den anderen sagen, dass sie uns am Arsch lecken sollen. Aber lasst uns noch einen Moment warten. Ich bitte euch um ein bisschen Geduld. Nach der an einigen Stellen etwas wirren Videobotschaft des Parteiübervaters zeigt sich Vito Crini formell Chef der Fünf Sterne Bewegung folgsam und erklärt, wie von Grillo gewollt, das Online-Votum sei vorübergehend ausgesetzt. Geplant war, dass die Mitglieder der Fünf Sterne heute und morgen darüber abstimmen, ob die Partei eine von Mario Draghi geführte Regierung unterstützen soll. Chaos in der Fünf-Sterne-Bewegung kommentiert der Corriere della Sera und für Draghi gilt, willkommen in der italienischen Innenpolitik. Denn der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank ist in seinem Bemühen, eine Regierung auf breitester parlamentarischer Basis zu bilden, auch von einem sprunghaften Komiker abhängig, auf den in der größten Parlamentspartei nach wie vor alle hören. Gestern noch, nach der zweiten Sondierungsrunde, hatte Grillo Draghi als, Zitat, guten Mann gelobt. Jetzt in seiner Videobotschaft an die Mitglieder erklärt der Fünf-Sterne-Gründer, die Sache ist diese Person wirklich offen? Macht er uns nur etwas vor oder nicht? Ist er ehrlich oder nicht? Ich würde darauf warten, dass er die Erklärungen, die er uns gegeben hat, auch öffentlich macht. Es ist ein Reingrätschen in die Regierungsbildung, mit der Grillo vor allem diese Botschaft verbindet. Draghi solle sich öffentlich bekennen zu den Versprechen, die er den Fünf-Sternen in der Sondierung angeblich gemacht hat. Grillo behauptet, im Gespräch gestern habe ihm Draghi in allen wichtigen Punkten recht gegeben. Ich habe geredet und er hat immer genickt. Er hat gesagt, dass Umwelt an erster Stelle stehen werde und er hat sich auch zum Bürgergeld geäußert. Konkret verlangt Grillo von Draghi, ein Ministerium für eine ökologische Wende müsse eingerichtet werden. Außerdem spricht sich Grillo dagegen aus, dass Matteo Salvini Teil des Kabinetts wird. Lega-Chef Salvini hat Unterstützung für eine Regierung Draghi signalisiert, bislang aber keinen Anspruch auf einen Kabinettsposten erhoben. Die anderen Parteien reagieren irritiert auf Grillos Videointervention. Weitere Beratungen seien jetzt offensichtlich nötig, sagt der stellvertretende Parteichef der Sozialdemokraten Orlando. Die Fraktionsspitze der Sozialdemokraten widerspricht vehement der Darstellung, Draghi habe in der Sondierung ein Programm präsentiert, das weitgehend die Vorstellungen der Fünf-Sterne-Bewegung wiedergebe.
Jörg Seiselberg zum aktuellen Stand der Regierungsbildung in Italien. In den USA hat gestern das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump begonnen und es kann auch weitergeführt werden. Eine Mehrheit im Senat hat dafür gestimmt, dass das Verfahren verfassungsgemäß ist, also dass auch ein Präsident, der gar nicht mehr im Amt ist, noch nachträglich des Amtes enthoben werden kann. Heute ging es weiter mit Argumenten von Anklage und Verteidigung. Doris Simon verfolgt das für uns. Frau Simon, was hat die Seite der Demokraten, also die Anklage, heute vorgebracht? Und da ist uns offensichtlich die Leitung zur Korrespondentin zusammengebrochen. Wir versuchen, die gerade wieder aufzubauen und hören in der Zeit noch einen Beitrag von Claudia Sarre.
Trump tobt. Zumindest berichten das laut New York Times anonyme Quellen. Offenbar hat der ehemalige US-Präsident auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida Teile des Impeachment-Verfahrens gegen ihn im Fernsehen gesehen. Während der etwas wirren Rede seines Anwalts Bruce Castor soll Trump an die Decke gegangen sein und laut CNN fast geschrien haben. Auf einer Skala von 1 bis 10 soll Trumps Wut bei 8 gelegen haben. Auslöser war offenbar die folgende Äußerung von Castor, in der er die hervorragende Performance seiner Gegner lobte.
I want to comment on the outstanding presentation from our opponents. I'll be quite frank with you.
Er wolle ehrlich sein, sagte Bruce Castor. Sie hätten ihre Pläne geändert, weil die Darstellung der Ankläger so überzeugend war.
We changed what we were going to do on account that we thought that the House manager's presentation was well done.
Die demokratischen Anklagevertreter hatten zum Beginn des Verfahrens ein beeindruckendes Video gezeigt, das das brutale Vorgehen der Trump-Anhänger bei der Erstürmung des Kapitols illustrierte. Auf die Vorwürfe der Demokraten, Trump habe die Demonstranten angestachelt, war der Anwalt in seiner Rede kaum eingegangen. Stattdessen faselte er von der Liebe zu Volksvertretern und anderen Dingen. Die misslungene Performance bewog immerhin einen republikanischen Senator, seine Meinung zu ändern. Bill Cassidy, Senator aus Louisiana, schloss sich 5 Republikanern und den Demokraten an und stimmte überraschend für die Verfassungsmäßigkeit des Verfahrens.
President Trump's team were disorganized.
Präsident Trumps Team war unorganisiert. Es hat über alles Mögliche geredet, nur nicht über die vorliegende Frage. Fast so, als seien den Anwälten ihre eigenen Argumente peinlich gewesen. Wenn die eine Seite überzeugend ist und die andere Seite so gar nicht, dann muss ich mich als unvoreingenommener Juror für die überzeugende Seite entscheiden.
Heute und morgen haben Ankläger und Verteidiger 16 Stunden lang Gelegenheit, ihre Argumente vorzubringen. Es wird erwartet, dass die 9 Impeachment-Manager, darunter auch die Top-Demokratin Nancy Pelosi, weiteres Videomaterial vorlegen, um zu beweisen, dass es Trump war, der die Demonstranten am 6. Januar dazu angestiftet hat, das Kapitol zu stürmen. Obwohl es vermutlich im Senat keine Zweidrittelmehrheit geben wird, die für eine Verurteilung Trumps nötig wäre, hoffen Demokraten wie Senator Jim Jordan darauf, noch mehr Republikaner zu überzeugen.
Ich hoffe, dass noch mehr Leute sich auf ihre Pflicht besinnen werden. Und ich hoffe, dass Senator Cassidy am Ende den Mut hat, das Richtige zu tun und für eine Verurteilung stimmt. Das ist seine Pflicht. Das ist auch, was die Demokratie verlangt.
Das erste Amtsenthebungsverfahren gegen Trump im vergangenen Jahr dauerte nur 21 Tage. Das zweite wird noch schneller über die Bühne gehen. Schon am Sonntag, spätestens Anfang nächster Woche, könnte das Verfahren zu Ende sein.
Claudia Sarre war das über den zweiten Tag im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Und wie immer zum Ende dieser Sendung schauen wir in die Kommentarspalten von morgen. Rita Fock hat uns die Presseschau zusammengestellt und Joachim Eich trägt sie vor.
Im Mittelpunkt der Kommentare stehen die Verlängerung des Lockdowns und die Aussicht auf abgestufte Öffnungen. Das Handelsblatt nimmt sich zunächst die Diskussion über Friseursalons vor und kritisiert: Der Fokus auf den Haarschnitt zeigt, dass die Corona-Einschränkungen schnell ins Absurde abgleiten können. Offene Schulen und Kitas beeinflussen die Zukunftschancen von Kindern. An Friseurterminen hängen vergleichsweise kurzfristige Güterabwägungen, etwa die Farbe der Strähnchen. Die Heilbronner Stimme findet, es fehle weiterhin eine Perspektive, wie man aus dem Dauerlockdown herauskommen könne. Regierung und Länderchefs sollten eine Strategie ausarbeiten, die diesen Namen verdient. Ein Blick in das neue Konzept der No-Covid-Initiative könnte hilfreich sein. Einen Versuch wäre es wert. Die Badische Zeitung aus Freiburg sieht es so. Der Hinweis, bei einer stabilen Inzidenz unter 35 würden weitere Lockerungen möglich, bleibt für Handel und Gastronomie zu vage. Auch Kulturschaffende hätten verbindlichere Perspektiven gebraucht. Bei den Schulöffnungen zeichnet sich heilloses Durcheinander ab. Nichts gegen regionale Unterschiede im Umgang mit Corona, aber diese sollten sich an Infektionslagen orientieren und nicht an föderalem Wildwuchs. Der Münchner Merkur verweist auf die wirtschaftlichen Folgen der nun noch einmal verlängerten Beschränkungen. Viele Betriebe und Selbstständige kämpfen wegen der Maßnahmen der Regierung ums nackte Überleben. Aber auf die vollmundig zugesagten Hilfen warten die meisten von ihnen noch immer vergeblich. Mit jedem weiteren Tag des Missmanagements wächst die Gefahr eines Massensterbens im Mittelstand. Hauptverantwortlich dafür ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht es so. Der Regierung in Berlin ist es nicht gelungen, das Potenzial eines reichen Hightech-Landes wie Deutschland in der Krise auszuschöpfen. Es gibt keine Strategie. Der Kanzlerin fehlt die Autorität einer erfolgreichen Krisenmanagerin. Ihre mahnenden Worte verhallen. Die Länder sind die eigentlichen Manager der Krise. Aus der Zentrale wird außer Geld nichts Hilfreiches mehr kommen. Die Frankfurter Rundschau hält die Verlängerung des Lockdowns grundsätzlich für richtig, denn der Blick nach Großbritannien oder Portugal lehrt, wie schlimm es noch werden kann. Jede vorzeitige Lockerung kann im Lichte gefährlicher Mutanten zu einer medizinischen Katastrophe führen. Andererseits hat die jüngste Ministerpräsident-Innenkonferenz gezeigt, was bereits die vorherigen Konferenzen zeigten. So wie es ist, kann es nicht bleiben. Es ist ausgeschlossen, weiter im Rhythmus von MinisterpräsidentInnenkonferenzen zu lockern oder zu schließen. Das macht die Republik kirre.
Das war die Presseschau und damit geht unser Journal vor Mitternacht zu Ende. Nach den Nachrichten übernehmen die Kollegen von Fazit. Auch da ist dann die Pandemie das große Thema. Im Interview mit dem Soziologen Heinz Bude geht es um die Frage, was kann Demokratie und was kann sie nicht? Ich bin Josephine Schulz, sagt Tschüss für heute und gute Nacht.